Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden, Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Fatzos, ich betreibe den Finanzblog nurbaresiswahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Das Thema der Sammelanlagen und Einzelwerte haben wir zwar oft schon angeschnitten, jedoch nie im Detail diskutiert. Da sich eine Einkommensstrategie mit Einzelwerten deutlich von einer Strategie unterscheidet, die auf Sammelanlagen setzt, insbesondere was die Titelanzahl im Depot angeht, möchten wir an dieser Stelle nochmal Licht ins Dunkel bringen und aufzeigen, was die jeweiligen Vor- und Nachteile sind. Selbstverständlich werden wir auch erklären, ob und wie wir Einzelwerte und Sammelanlagen nutzen. Natürlich werden wir auch die mittlerweile 24. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts mit der Bestimmung unserer beiden Hochdividendenwerte des Monats abschließen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
Korrekt, und das ist CapTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf und unsere Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. CapTrader bietet allen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als 1 Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Darunter selbstverständlich Einzelwerte wie Sammelanlagen. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier bzw. mindestens 2 US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Klingt interessant? Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über unsere neue eigene CapTrader-Seite, nämlich ekip.captrader.com. Und wer sich auf dem Weg für ein Depot entscheidet, bekommt von uns noch eine Kleinigkeit als Geschenk oben drauf. So viel zu unserem Sponsor. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, haben wir ja noch was zu feiern, beziehungsweise hatten wir was zu feiern, nämlich Antons Geburtstag. Und dazu im Namen aller Hörer, so frei bin ich jetzt einfach mal, herzlichen Glückwunsch. Ist denn mein Geschenk rechtzeitig angekommen?
Ja, vielen Dank für die Glückwünsche, Luis. Dein Geschenk ist angekommen. Es hat mich tatsächlich sehr gewundert, als es klingelte und eine freundliche Dame von DHL meinte, dass mein Bier angekommen sei, und habe dann ein wirklich großes Probierset von Wacken Bier entgegengenommen, und mein Lieblingsbier ist davon Freier gewesen. Das ist ein Bier dort mit grünem Etikett gewesen, aber das, ja, habe ich mich wirklich sehr gefreut über das Präsent und ist auf jeden Fall besser als Schokolade.
Ja, sehr schön. Dann freut es mich, dass die Überraschung geglückt ist. Mein persönlicher Favorit jetzt in letzter Zeit war ja Loki, so ein schönes Pale Ale, und ja, sehr schön. Ja, wollen wir loslegen, Anton?
Sehr gerne. Ich habe mich ja wirklich sehr auf die Folge gefreut, weil ich mich auch in den letzten Wochen und Monaten viel mit dem Thema Sammelanlagen, Einzelwerte und vor allem auch mit der Abgrenzung der entsprechenden Papiere beschäftigt habe. Und wenn es dich nicht stört, dann würde ich vielleicht auch gleich mal einsteigen mit meinen Definitionen der entsprechenden Titel, wo grenzen die sich ab? Und ja, genau, wenn es für dich okay ist, dann würde ich jetzt einfach mal einsteigen und du kannst dann danach nochmal deine Definition erklären, gegebenenfalls korrigieren, ergänzen.
Aber selbstverständlich, ich bin schon ganz gespannt.
Gut, dann fange ich an. Und ja, das Erste, was ich sagen muss, ist, dass das Konstrukt und die Rechtsform erstmal überhaupt nicht, zumindest für mich, nicht entscheidend ist, ob etwas eine Sammelanlage oder ein Einzelwert ist. Um es gleich mal ein bisschen anschaulich zu machen, also eine normale Aktie von einer Holding ist ja durchaus durch ein Beteiligungsportfolio diversifiziert und deswegen laut meiner Definition und ich glaube auch laut deiner eine Sammelanlage. Ein klassischer ETF, der jetzt beispielsweise nur die Performance von Bitcoin nachbildet oder ein Closed End Fund, der Gold hält, der hat zwar, sag ich mal, so ein typisches Fondskonstrukt, aber es sind eben laut meiner Definition keine Sammelanlagen. Und dann kommen wir jetzt eben auch gleich schon mal zur Definition der Sammelanlagen. Laut meiner Definition sind Sammelanlagen börsennotierte Anlagevehikel und das ohne bzw. nur mit minimalem operativen Geschäft, wie beispielsweise beratenden Tätigkeiten. Also jetzt aber nichts, was jetzt die Produktion oder der Produktvertrieb ist. Und bei Sammelanlagen liegt der Fokus und der Mehrwert wirklich auf der Kapitalbereitstellung und der Kapitalallokation im Vergleich zu klassischen Unternehmen, wo es ja wirklich um Kreativität und um ganz spezielle Lösungen für meistens Endkunden geht. Ja, hier besteht wirklich halt nur der Fokus auf der Kapitalbereitstellung und damit eben Renditen zu erzielen, wenn man das Kapital auch gut dann ja, und dann eben auch gut verteilt das Kapital. Die Anlagerisiken werden bei Sammelanlagen über verschiedene juristische Personen gestreut, heißt nicht über Einzelpersonen, natürliche Personen, sondern über Unternehmen, Staaten, Kommunen oder auch Zweckgesellschaften. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Beteiligungen müssen formal unabhängig sein, mit eigenen Rechtsformen und eigenem Management. Und ja, ein Staat hat auch ein eigenes Management und eine eigene, ja, Rechtsform, Einordnung im rechtlichen Sinne. Und eine Sammelanlage heißt aber nicht generell, dass eine Anlage dann auch bestens diversifiziert ist. Also häufig sagt man ja, ein iShares MSCI World ETF ist eine Sammelanlage, weil der ja so toll diversifiziert ist. Aber diese insgesamt gute Diversifikation, die ist für meinen Begriff der Sammelanlage nicht entscheidend. Es geht wirklich nur um eine Streuung über verschiedene eigenständige juristische Personen. Und so sind eben laut meiner Definition auch sehr spezielle Titel Sammelanlagen, also beispielsweise Venture Capital Fonds, die jetzt ja nicht dafür bekannt sind, besonders risikoarm zu sein, oder auch BDCs, die ja über ein Kreditportfolio an verschiedenen Unternehmen beteiligt sind. Also das sind ja sehr spezielle Sachen, aber die entsprechen meiner Definition einer Sammelanlage. Dennoch würde ich solche Titel jetzt nicht mit über 1% in meinem Depot gewichten, einfach weil man ja, je spezieller das wird, dann auch gar nicht mehr verfolgen kann, also zumindest nicht so gut verfolgen kann wie bei einem großen Fonds, wie die Entwicklung der enthaltenen Einzelwerte ist. Wichtig ist aber wirklich noch zu wissen, was keine Sammelanlage ist, denn es gibt viele Titel, wo einfach Fund oder Fonds oder Diversified im Namen ist, also beispielsweise der Boston Pizza Royalties Income Fund. Klingt gut, ist auch prinzipiell ein spannender Titel, entspricht aber nicht meiner Diversifikation einer Sammelanlage. Gleiches gilt für die Diversified Gas and Oil PLC. Klingt wieder schön diversifiziert, ist aber am Ende nur ein, ja, Energieunternehmen. Gleiches gilt auch für geschlossene Immobilienfonds. Die entsprechen nicht meiner Sammelanlagendefinition, auch wenn Fonds draufsteht. Und ja, um nochmal ein Beispiel zu nennen für einen Closed End Fund, der keine Sammelanlage ist, das ist die Partners Value Split Corp, also ein ja, kanadischer Split Trust Closed End Fund, der ausschließlich Aktien von Brookfield Asset Management hält. Also da muss man wirklich drauf schauen, weil im Ergebnis kann man dann eben dann doch Klumpenrisiken im Depot aufbauen, wenn man sich hier auf so ein Wort wie Fund oder Diversified verlässt, obwohl es gar keine Sammelanlage ist. Kommen wir ganz kurz noch zu meiner Definition der Einzelwerte. Also Einzelwerte sind für mich ausschließlich börsennotierte Anlagevehikel. Ich konzentriere mich nur auf börsennotierte Anlagevehikel und deswegen, ich will mir da gar nicht, ehrlich gesagt, über außerbörsliche Geschichten Gedanken machen. Und der wesentliche Mehrwert von Einzelwerten besteht eben nicht in der Kapitalbereitstellung und der Allokation, sondern ja in einem operativen Geschäft, im Ideen finden, Lösungen finden, operative Tätigkeiten. Und ja, das ist eben der große Unterschied, dass man dort eben Produkte herstellt, Dienstleistungen erbringt. Und der Staat ist, na gut, zumindest im besten Fall auch ein Dienstleister für die Bevölkerung. Und Einzelwerte zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie keine Diversifikation über verschiedene unabhängige juristische Personen bieten. Und das können dann in Summe Aktien von klassischen Unternehmen sein, Anleihen, die nicht von Sammelanlagen ausgegeben wurden, Preferred Shares, die nicht von Sammelanlagen ausgegeben wurden, klassische Royalty Trusts, Fonds, die nicht der Definition einer Sammelanlage entsprechen, aber auch sogenannte strukturierte Kreditprodukte wie Asset-Backed Securities, Mortgage-Backed Securities und so weiter, die würde ich dort auch noch einordnen. Das war es jetzt erstmal zu den Einzelwerten und Sammelanlagen, was so die Abgrenzungen und Besonderheiten sind. Ich muss aber dazu sagen, während der Recherche habe ich festgestellt, dass ich manche Titel einfach nicht klar zuordnen konnte. Nur mal, um ein Beispiel zu nennen, der Hypnosis Songs Fund hat das Konstrukt eines Closed End Funds. Er investiert in ein breit gestreutes Musiklizenzportfolio und hat auch keine angestellten Mitglieder. Also es ist erstmal, sag ich mal, ein Fonds. Die Kataloge der Künstler, also die Musikkataloge, die verfügen aber nicht über ein eigenständiges Management. Die verfügen auch nicht über eigenständige Rechtsformen. Und deswegen entspricht der Hypnosis Songs Fund streng genommen nicht meiner Sammelanlagendefinition. Da aber kein operatives Geschäft vorhanden ist und auch keine Mitarbeiter in dem Laden sind, sage ich mal so, muss ich einfach sagen, es gibt Titel, die passen nicht so ganz in diese zwei Kategorien. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die alternativen Anlagen ins Leben zu rufen, beziehungsweise einfach diese Kategorie zu schaffen, habe ich mir einfach mal erlaubt. Und habe ich ungefähr 30 Stück gefunden. Da gibt es wirklich ganz verschiedene Sachen, beispielsweise zu den Themen Infrastruktur, erneuerbare Energien, Schiffe, aber auch sowas wie Wasserressourcen, also Wasser, beispielsweise in Australien, da gibt es Closed End Funds, die investieren in Flüsse und Seen, um eben dort die Landwirte gezielt mit Wasser versorgen zu können, um eben dort, wo das Wasser knapp ist, besonders effizient das zu machen. Und weil das so spannend ist, habe ich eine Datenbank erstellt dazu. Und ich möchte natürlich auch, sage ich mal, den Zuhörern, die jetzt nicht vorenthalten, und deswegen ist es auch möglich, sich diese kostenlos und unverbindlich anzusehen. Es gibt mittlerweile eine Probemitgliedschaft auf meiner Webseite, und wenn man da im Rahmen der ersten 30 Tage wieder kündigt, dann kostet das nichts. Ich sende auch keinen Spam, also kann man sich mal ansehen, wenn man das möchte. Aber jetzt zu dir, Luis. Ich bin gespannt auf deine Ergänzungen, und ja, vielleicht unterscheiden sich ja auch unsere Definitionen.
Ja, Anton, da hast du ja mal richtig Mühe gegeben. Und ja, die Datenbank kann ich natürlich jedem Hörer empfehlen. Da sind wirklich sehr abgefahrene Sachen dabei. Das eine andere kannte auch ich nicht. Sehr interessant in jedem Fall. Ja, ich denke, die Definition im Wesentlichen, die deckt sich. Ja, den Ansatz, eine alternative Kategorie ins Leben zu rufen, finde ich sehr gut, weil es tatsächlich eben Titel gibt, die sich schwer einordnen lassen. Ja, beispielsweise auch für mich war es immer so ein bisschen schwierig, die Business Development Company einzuordnen. Ja, wer das im Detail nachhören will, das war die Folge 5, weil wir da eben auf der einen Seite zwar eine Beteiligungsgesellschaft haben, ja, auf der anderen Seite allerdings auch haben die ein operatives Geschäft, ja, allein der Auswahlprozess, den eine Beteiligung durchlaufen muss, ist sehr aufwendig. Letztendlich bleiben von 100 Anfragen 95 auf der Strecke. Das heißt, da fallen auch Kosten an von Pi mal Daumen, 10% des Jahresumsatzes. Also das ist schon eine signifikante Größe. Zudem kommt dann noch Beratungsleistungen hinzu. Und das wäre tatsächlich so ein Mischding. Und ja, wovon sich jeder Anleger so ein bisschen zumindest lösen sollte, von der Grundgleichung nach dem Motto Sammelanlage gleich diversifiziert, gleich ausfallsicher, Einzelwert gleich konzentriert, ja, gleich relativ hohes Ausfallrisiko. Das haben wir ja gesehen und da gebe ich natürlich recht, das ist eben nicht immer so. Es gibt halt auch stark gehebelte Sammelanlagen, die dann natürlich per Saldo, vor allem wenn sie dann noch konzentriert sind auf ein bestimmtes Segment, auf ein bestimmtes Land, ja, per Saldo eben deutlich riskanter sind als ein sehr konservativer und auch konservativ finanzierter Einzelwert in einem sehr stabilen Geschäftsumfeld beispielsweise. Ja. Und eine Ergänzung habe ich tatsächlich noch. Und zwar gibt es ja auch Einzelwerte auf Sammelanlagen. Hört sich jetzt etwas verquer an, aber letztendlich sind das beispielsweise Zertifikate oder Exchange-Traded Notes. Also ja, Papiere, die im Prinzip ein Wertpapierkorb verbriefen oder ein Index verbriefen. Ja, in jedem Fall sich auf ein Bündel an Wertpapieren selber wiederum beziehen, ja, aber den Status eben einer Bankschuldverschreibung haben, was bei Zertifikaten und Exchange-Traded Notes de jure nun mal so ist. Ja, und da haben wir hier den Fall, dass wir einen Einzelwert haben, weil das gesamte Wohl und Wehe hängt eben an einer juristischen Person, eben an der Bank. Ja, und wenn die eben ausfällt, wie bei Lehman, ja, dann ist das Zertifikat, löst sich dann eben in Wohlgefallen auf. Ja, aber wiederum dieses Zertifikat, ja, der Zahlungsanspruch wird eben abgebildet durch einen Wertpapierkorb letztendlich. Das wäre nochmal so eine Ergänzung dazu.
Ja, das ist auch nochmal ein Punkt, den hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das verbindet wirklich so die Risiken von Sammelanlagen und ja, einem Einzelwert. Das sind so Sonderfälle, aber gerade das ist, finde ich, sehr wichtig, um eben große Risiken zu vermeiden. Und ich meine, was man auch, denke ich, noch nennen kann, ist sowas wie eine doppelt gehebelte Exchange-Traded Note auf Mortgage-REITs. Also man kann jetzt sagen, das wäre eine Sammelanlage, aber irgendwo ist es ja dann doch keine, zumindest wenn ich jetzt das ETN-Konstrukt richtig verstehe, oder?
Korrekt, nach unserer Definition ist das keine Sammelanlage, weil eben die Note selber gar nicht in irgendetwas investiert ist, weil es ein reiner Zahlungsanspruch ist. Ja? Und deswegen entfällt im Prinzip genau dieses Beteiligungsmodell in verschiedene andere juristische Personen. Ja, die Bank, die dahinter steht, die mag selber ja in ju andere juristische Personen investiert sein, ist ja in der Regel auch, aber ist eben ein Einzelunternehmen. Und der Zahlungsanspruch ist ja nicht irgendwie unterlegt mit diesem Wertpapierportfolio, ja, welches irgendwie dieser Exchange-Traded Note oder dem Zertifikat direkt zuzuordnen ist. Und ich glaube sogar Exchange-Traded Notes, die können quasi so aus der Bilanz herausgegeben werden. Also die müssen noch nicht mal oder das zugrunde gelegte Wertpapiergeschäft oder Wertpapierportfolio muss noch nicht mal gehalten werden im Hintergrund. Also das kommt ja auch noch dazu.
Gut, dass du das an der Stelle ergänzt hast. Wollen wir jetzt vielleicht mal die Vor- und Nachteile jeweils von Sammelanlagen und Einzelwerten besprechen? Die alternativen Anlagen, die würde ich für die heutige Folge mal noch außen vor lassen. Sonst machen wir, denke ich, ein zu großes Fass auf.
Ja, da bietet sich ja förmlich eine weitere Folge an. Bevor wir dorthin gehen, noch ein paar Daten, Zahlen, Fakten zu den Sektoren, die wir jetzt uns hier ausgesucht haben. Anton, erinnerst du dich noch an unsere Folge Nummer 14 zu den Anleihen?
Ja, da erinnere ich mich gut dran. Da muss ich ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht so viel über Anleihen.
Ja, vor allem haben wir da behandelt, wie viele Aktien es global, also wie viele börsennotierte Aktiengesellschaften es etwa gibt und wie viele Anleihen weltweit gehandelt werden. Weißt du das noch in etwa?
Zumindest weiß ich noch, dass der Markt der Anleihen deutlich größer ist als der Aktienmarkt.
Ja, etwa viermal so groß. Ja, ist natürlich jetzt etwas ältere Zahlen, aber dürfte jetzt nicht ganz falsch liegen. 200.000 Anleihen werden weltweit gehandelt und 48.000 börsennotierte Aktiengesellschaften, na, von denen aber etwa ein Drittel, also 15.000 wirklich effektiv handelbar sind. Ja. Weißt du denn, jetzt kommen wir zu den Sammelanlagen, das waren jetzt Einzelwerte, wie viele Fonds weltweit existieren?
Zumindest bei den CEFs habe ich es vor kurzem mal überschlagen. Also es gibt ungefähr 1200, aber da entdecke ich auch regelmäßig neue. Also das ist jetzt keine Zahl, für die ich meine Hand ins Feuer legen würde. Aber wenn es alleine schon von so einer relativ speziellen Fondsart über 1000 gibt, dann muss es insgesamt ja schon sehr viele geben. Ist jetzt natürlich die Frage, nimmst du auch so außerbörsliche Fonds da jetzt mit rein oder nur börsennotierte?
Also ich sowieso nicht, sondern Statista in dem Fall, wo ich die Zahlen hergezogen habe, stand 2020. Ja, die haben mal gezählt alle Fonds, also sowohl börsennotierte Fonds beziehungsweise Sammelanlagen und eben nicht börsennotierte, also die Klassiker hier von Deka oder Union Investment. Ja, also das, was im angelsächsischen Raum die Mutual Funds sind. Und die kommen tatsächlich auf 123.000 Investmentfonds, davon 44.000 Aktienfonds. Also im Prinzip, ja, für jede Aktie gibt es einen Aktienfonds und insgesamt eben ja, fast dreimal so viel wie Aktien. Und ETFs übrigens wesentlich kleiner, die Anzahl 7.600. Und dann kommen noch ein paar hundert Holdinggesellschaften dazu. Und ja, das macht so das Universum der Sammelanlagen aus. Ja, zum Vergleich allerdings, es gibt laut Financial Times, die haben das mal ermittelt, allein 3 Millionen unterschiedliche Indizes. Da sind natürlich sehr, sehr viele spezielle dabei, die gar nicht für die Auflage von irgendwelchen Fonds oder ETFs dienen, sondern einfach nur zu, ja, bestimmten statistischen oder Dokumentationszwecken. Ja, und tatsächlich mehrere Milliarden Derivate weltweit. Also, da geht dann der Trichter sehr, sehr breit auf. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, weißt du denn, wer ja der größte Emittent oder die größte Kapitalanlagegesellschaft der Welt ist? Weil das sind ja typischerweise die, die letztendlich auch Sammelanlagen emittieren, sei es jetzt ein Closed End Fund, sei es ein ETF. Das sind ja dann meistens Organisationen, die mit einer Bank oder Versicherung beziehungsweise mit der Finanzwirtschaft zusammenhängen, die sich hier als Kapitalanlagegesellschaften hervortun. Ja, es gibt natürlich noch ein paar Unabhängige, aber so die Großen. Anton, was meinst du, wer ist ganz vorne mit dabei?
Na, ich meine, dass BlackRock der größte ist oder einer der größten. Die haben ja auch eigentlich alles, was es so gibt. Die haben Unit Trusts, die haben Closed End Funds, die haben nicht börsennotierte Fonds, ETFs mit iShares. Also das wäre jetzt mein Tipp.
Der Tipp ist richtig. Jetzt mit zuletzt 8,7 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen sind die größten. Dahinter mit immerhin 5 Billionen US-Dollar Vanguard, ja, die übrigens als Genossenschaft organisiert sind. Das heißt, die Gewinne, die Vanguard erzielt, fließen dann wieder an die Genossen. Und das sind die Anteilseigner der US-Fonds, von denen eigentlich auch ein ganz interessantes Konstrukt. Deswegen können die natürlich auch sehr, sehr günstig operieren. Platz 3 dann mit 3,5 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen stand Ende 2020 dann State Street beziehungsweise State Street Global Advisors. Das ist die Vermögensverwaltung. Ja, und die 500 größten Vermögensverwaltungen der Welt beziehungsweise Kapitalanlagegesellschaften der Welt haben, das ist jetzt nochmal die Zahlen von 2019, insgesamt 104,4 Billionen US-Dollar verwaltet. Und von den 20 größten sind 16 oder haben 16 ihren Sitz in den USA. Und Was meinst du, was ist die größte deutsche Vermögensverwaltung in der Liste?
Das ist eine Frage. Ich könnte mir vorstellen, Deutsche. Deutsche Asset Management.
Nein, das ist tatsächlich die Allianz. Und zwar
Okay.
tatsächlich schon auf Platz 5. Ja, Platz 4 ist Fidelity und dann Platz 5 die Allianz. Und ansonsten unter den größten 20 sind noch Amundi und BNP Paribas aus Frankreich und natürlich die Schweizer UBS. Ja, das so ein bisschen zur Statistik fand ich auch ganz interessant. Ja, vor allem eben die Tatsache, was ja eigentlich so ein bisschen kontraintuitiv ist, dass es viel, viel mehr Sammelanlagen letztendlich gibt als Aktien.
Gut, dann wollen wir trotzdem jetzt zu den Vor- und Nachteilen erstmal der Sammelanlagen gehen.
Ja, unbedingt. Was siehst du denn da für Vorteile?
Nun ja, also ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen voreingenommen, weil ich ja fast ausschließlich in Sammelanlagen investiere. Deswegen ist hier die Seite der Vorteile etwas ausgeprägter als die der Nachteile. Kannst du mich vielleicht noch ergänzen? Aber so. Die wesentlichen Vorteile sind meiner Meinung nach, dass man als Einkommensinvestor in Sammelanlagen keinen wesentlichen laufenden Aufwand hat, wenn man einmal investiert ist. Also beim Einstieg beispielsweise in Closed End Funds macht es durchaus Sinn, mal 5 oder 10 Minuten zu recherchieren, wie so ein Titel gerade bewertet ist, aber einmal Geld investiert zu akzeptablen Konditionen ist das Ganze dann doch sehr passiv, auch wenn ein Fonds möglicherweise aktiv gemanagt wird. Mit Sammelanlagen ist aber auch insgesamt eine sehr, sehr breite Diversifikation mit sehr, sehr wenigen Titeln möglich. Also ich habe ja mehrere hundert, möglicherweise sogar 1000 Einzelwerte und das mit ja rund 2 Dutzend Sammelanlagen im Depot. Und das wäre, sag ich mal, so mit Einzelwerten nicht ganz so umsetzbar. Zum anderen bieten Sammelanlagen gerade für Einkommensinvestoren so interessant verschiedene Einkommensquellen in einem Vehikel. Also wenn ich beispielsweise Dividendenaktien halte und dort einfach nur Buy and Hold betreibe, dann kriege ich einfach nur Dividenden. Oder wenn ich Preferred Shares halte, kriege ich ja, Fixdividenden oder bei Anleihen eben Zinsen, wenn es die denn noch gibt. Mit Sammelanlagen und insbesondere bei Closed End Funds besteht die Möglichkeit, eben mit einem Vehikel Dividenden, Zinsen, Kursgewinne und Optionsprämien zu generieren, was natürlich ein ganz anderes Einnahmen- bzw. Ausschüttungspotenzial bietet. Also es ist jetzt, sage ich mal, bei einem Fonds mit verschiedenen Strategien gleichzeitig nicht besonders schwierig, 8% an Ausschüttungsrendite zu generieren. Bei Einzelwerten muss man dann da schon genauer hinsehen, wie so 8% zustande kommen, ob das auch nachhaltig ist. Dann gibt es ja auch durchaus mal Kandidaten, die aus der Substanz zahlen. Das ist für mich wirklich ein Riesenvorteil, insbesondere die Kursgewinnausschüttungen, die ich sonst aktiv machen müsste, kann ein Fonds für mich erledigen. Optionsprämien kann ich völlig passiv generieren mit Sammelanlagen. Also ich habe ja keine Lust, jeden Tag ins Depot zu sehen. Ich weiß, du, sag ich mal, nutzt dann das Feld dort schon aktiver. Aber ist jetzt nicht mein Fall. Deswegen gefällt mir diese Kombination aus Einkommensquellen so. Und außerdem bieten Sammelanlagen meiner Meinung nach in der Regel eine gute Distanz zu den Werten, zu den enthaltenen Einzelwerten und man geht weniger Risiken ein, sich in Titel zu verlieben. Das sieht man ja auch immer wieder, auch bei Titeln, die dann, bei Einzeltiteln, die abstürzen. Da ist dann so eine emotionale Bindung da zu Wertpapieren, die ich zwar irgendwo teilweise verstehe, aber die ich, wenn ich es jetzt aus der Geldverdienen-Perspektive betrachte, dann finde ich das doch ja eher hinderlich, sich in Werte zu verlieben. Und da bietet dieses kühle Konstrukt der Sammelanlage eine gesunde Distanz und Ein weiterer Vorteil, den ich noch habe, ist die Möglichkeit bei Sammelanlagen, diese mit Discounts zu kaufen. Also beispielsweise bei Holdings und Closed End Funds ist es wirklich weit verbreitet, dass diese zu Abschlägen gehandelt werden. Beispielsweise 100 Dollar Fondsvermögen, Closed End Fund oder Holdingvermögen werden regelmäßig mal für 90 Dollar an der Börse gehandelt. Das war es zu meinen Vorteilen.
Ja, das klingt schon mal sehr gut. Eine Ergänzung noch, speziell zum Thema ETFs. Wer da nochmal in die Tiefe gehen möchte, das war die Folge 17, da haben wir die Anlageklasse besprochen. Und um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, ein ETF, der repliziert ja einfach völlig passiv einen vorgegebenen Index, macht vollautomatisiert letztendlich einen Computer, daher sind die besonders günstig. Da wäre nochmal in die Waagschale zu schmeißen. Ja, wenn ich natürlich einen sehr günstigen ETF auch hier im Dividendenbereich habe, ja, ist eben der große Vorteil, dass ich dann wirklich für ganz kleine Kosten, ja, ein sehr breites Portfolio letztendlich erwerbe und im Gegensatz zu Closed End Funds meist auch ungehebelt. Also hier habe ich kein Hebelrisiko. Das war auch schon gleich bei einem der Nachteile. Ja, beziehungsweise kann ja auch ein Vorteil sein, weil es eben eine Hebelchance ist, weil eben ja, normale, in Anführungsstrichen, Fonds, normale börsennotierte Fonds eben häufig mit Fremdkapital operieren. Exchange-Traded Funds, also ETFs, nicht. Und klar, bezahle ich dann eine Gebühr, ja, auch bei einem ETF. Die fällt dann aber meistens so gering aus, dass wenn ich dann die Zeit reinrechnen würde, die ich dann selber benötige, um so ein Portfolio aufzubauen, ja, plus die Gebühren, die ich dann habe, auch wenn die dann sehr günstig sind, komme ich ja nicht an die Kondition von Institutionellen ran. Ja, und halt vor allem eben die Zeit, dann auch die Verwaltung und Betreuung beispielsweise eines 1000 Titel umfassenden Depots kosten würde. Ja, da ist das dann auch konkurrenzlos günstig letztendlich. Ja, das vielleicht nochmal als Ergänzung dazu.
Ja, was sind denn deiner Meinung nach die Nachteile der Sammelanlagen? Du hattest ja gerade eben schon, sag ich mal, Hebelchance, Hebelrisiko angesprochen.
Genau, das ist ja immer beidseitig, ne? Klar.
Aber was sind deiner Meinung nach so die, ansonsten so die wesentlichen Nachteile?
Naja, zum einen muss man natürlich sagen, unterm Strich ist eine Investition in Sammelanlagen teurer oder häufig teurer, als wenn ich natürlich direkt investieren würde. Wenn ich mir also, weiß ich nicht, einen Fonds kaufe, wo eben 30 Titel drin sind, könnte ich natürlich für die 30 Titel mir selber kaufen und vermutlich komme ich dann eben bei solchen Konstellationen günstiger weg. Ja, dann ist ein Nachteil natürlich, ich habe ein Managementrisiko, wenn da jemand Mist baut, ja, geht das natürlich dann zu Lasten des Fonds und damit zu meinen Lasten. Gibt es letztendlich bei ETFs auch, auch das hatten wir besprochen in der Podcast-Folge 17, das sogenannte Indexrisiko, wenn der Index halt wirklich schlecht konstruiert ist. Ja, also gerade bei Dividendenindizes, das hatten wir ja seinerzeit auch angesprochen. Wenn ich hier als Kriterium ausschließlich die Dividendenrendite heranziehe, die dann berechnet wird auf Basis der Ausschüttungen im letzten Jahr und eben im Verhältnis zum Kurs aktuell, ja, dann kann das zu massiven Verzerrungen führen, beispielsweise wenn die Aktie gerade abgestürzt ist, ja, und auch die Dividendenzahlungen eingestellt hat, ja, ist aber die Dividendenrendite nach diesem Rechenmechanismus einfach noch hoch, ja, und dann sammeln sich solche in Anführungsstrichen schlechten Wertpapiere, ja, in so einem Index und damit auch in einem ETF, also da sollte jeder Anleger dann auch darauf achten, dass der Index entsprechend passt. Ja, umgekehrt, nicht ganz so schlimm, aber was eben auch passieren kann, ist, dass sich eben Klumpen bilden in so einem ETF. Das hat man, glaube ich, anhand eines ETFs, erläutert, der im asiatisch-pazifischen Raum unterwegs ist. Und dort waren eben die Indexbedingungen so, ja, dass eben über die Jahre Australien ein Übergewicht bekam und ich meine, der asiatisch-pazifische Raum ist ja nun ein bisschen größer und ich glaube, Australien hatte so in den Spitzenzeiten dann 60% des ETFs ausgemacht. Also solche Sachen kommen da auch noch mit rein. Ja, dann den Hebel hatte ich ja gesagt. Dann muss man leider sagen, dass viele, nicht alle, aber viele Fonds, die tatsächlich mit Optionen operieren, zumindest aus Sicht europäischer Anleger, das Ganze nicht gut machen. Ja, da muss man allerdings ergänzend hinzufügen, das liegt halt daran, dass Optionsprämien die Fonds einnehmen, in den USA steuerfrei an Anleger ausgeschüttet werden können und diese Anleger müssen diese Prämieneinnahmen auch selber nicht versteuern. Und das ist natürlich ein großer Anreiz, hier große Prämien einzunehmen und darüber die ja, Kursentwicklung ja, der nicht ganz so viel Gewicht einzuräumen. Ja, das heißt, viele dieser sogenannten Covered Call Fonds, das sind ja genau die, auf die du abzielst. Das heißt, die sehen eben zu. Das sieht man auch richtig an der, wenn man mal verfolgt, wie die eben vorgehen und was für eine Strategie die da auflegen, dass sie eben auf hohe Prämieneinnahmen gehen und darüber hinaus eben die ja, Kursentwicklung nicht so hoch gewichten. Ja, das ist für die US-Amerikaner in dem Sinne gut, ja, als dass sie eben diese eingenommenen Prämien und dann ausgeschütteten Prämien nicht versteuern müssen. Ja, aber die europäischen Anleger müssen das ja. Das heißt, hier habe ich tatsächlich so einen strukturellen Nachteil. Ja, muss man eben auch wissen. Ja, natürlich, du hast gesagt, ich kann häufig Sammelanlagen mit Disagio erwerben. Es gibt aber eben auch viele gute, da warte ich jahrelang, weil die eben sehr häufig mit einem Agio gehandelt werden. Das heißt, hier ist es so, dass ja 100 Dollar oder Pfund an Vermögenswerten ja an der Börse mit 120 oder 130 Dollar oder Pfund bewertet werden. Ich also quasi mehr Geld hinlegen muss, als momentan im Portfolio ja vorhanden ist, zumindest was meinen Anteil angeht.
Ja, das stimmt. Das ist, jetzt hast du mal so einen Punkt angesprochen, den ich in meiner rosaroten Brille vielleicht nicht gesehen habe. Aber liegt vielleicht auch daran, also ich investiere ja grundsätzlich nicht zu Aufschlägen. Das ist so bei mir eine Regel für Sammelanlagen. Das habe ich auch so in meinem Regelwerk niedergeschrieben. Aber ja, kann große Risiken mit sich bringen, wenn man zu deutlich höheren Preisen einsteigt. Neben den laufenden Kosten, die durchaus höher sein können als bei einem Einzelwerteportfolio, habe ich mir noch einen Punkt aufgeschrieben und das ist die Schwerpunktsetzung, die nicht so leicht fällt mit Sammelanlagen. Meiner Meinung nach ist das sogar ganz zweckmäßig, weil man ja meistens mit Sammelanlagen breit streuen möchte. Aber es gibt auch immer wieder Anleger, beispielsweise gestern hat ein Klient mich gefragt, was es im Bereich der Kernenergie denn gäbe, ob man da irgendwas machen kann. Und ich bin ja Verfechter der Sammelanlagen, aber musste da einfach sagen, da kenne ich nichts und habe auch nichts dazu gefunden im Bereich der Kernenergie. Und wenn man jetzt auf Einzelwerte setzen würde, dann könnte man das machen. Für Sammelanlageninvestoren sieht es da eben aktuell noch schlecht aus. Gibt einen britischen Closed End Fund, der heißt, auch ganz interessant, Geiger Counter, also Geigerzähler, hat aber keine Ausschüttungen. Aber das nur mal als Randinformation.
Also richtig überrascht, Anton, hättest du mich, wenn du da noch deutsche Werte im Bereich Atomenergie noch irgendwie aus dem Hut hättest zaubern können, ja. Aber so spezifisch war die Anfrage des Kunden wohl nicht.
Nee, ich gebe mir Mühe, aber ja, für manche Bereiche gibt es dann eben nichts und kommt man dann halt mit dem Latein bei den Sammelanlagen auch an ein Ende.
Aber ja, da muss ich aber noch eine kurze Ergänzung, weil tatsächlich ein Segment, ja, nämlich meine geliebten gedeckten Preferred Shares beispielsweise, die kann ich eben auch nicht über eine Sammelanlage abdecken, weil es eben keine speziell für diese, ja, muss man schon fast sagen, zumindest aus europäischer Sicht, Nische in der Nische gibt. Ja, hier bleibt mir also nichts anderes übrig, als wirklich Einzeltitel zu kaufen. Wobei jetzt tatsächlich angesichts unserer vorherigen Diskussion die Frage ist der Preferred Share, den eine Sammelanlage imitiert, ja, in welches Schema ist der denn einzugliedern? Also wir haben ja quasi das Umgekehrte vom Zertifikat. Wir haben zwar einen Einzelwert, aber der gedeckt ist durch eine Sammelanlage. Frage Anton, wo verorten wir den denn jetzt?
Ich habe den in meiner Webseite unter den Vorzugsanteilen der Sammelanlagen eingeordnet. Also es gibt ja, also ich unterteile das, die Sammelanlagen in Stammanteile und in Vorzugsanteile. Die Stammanteile sind, sag ich mal, ganz normaler ETF-Anteil oder ganz normaler CEF-Anteil und gibt ja, wie du es jetzt gesagt hast, Preferred Shares, die von Fonds ausgegeben werden. Die verorte ich dort, aber auch Baby Bonds, die von Fonds ausgegeben werden. Die würde ich dort mit einordnen und ich habe dort auch eine Preferred Share einer Holding bei mir dort aufgelistet.
Ja, da gehe ich doch glatt mit konform.
Dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Dann lass uns mal zu den Vorteilen der Einzelwerte übergehen, die ja nicht unerheblich sind. Und ich werde ja auch das ein oder andere Mal schwach, weil ich dann doch gerne profitieren und partizipieren würde, aber das mit Sammelanlagen vielleicht mal nicht kann.
Als Vorteil haben wir hier natürlich genau das, was wir eben angesprochen haben. Ich kann natürlich eine individuelle Schwerpunktsetzung verfolgen, ja, sei es Atomkraftwerke oder was es sonst noch eben an Beteiligungsmöglichkeiten gibt, die ich eben ja so nicht über einen Fonds bekomme. Und wie ich eben auch gesagt hatte, je nachdem, wie ich da vorgehe, ist es tatsächlich auch die kostengünstigste Variante. Ja, und hinzu kommt natürlich noch ein höherer, du hast es ja eben auch gesagt, Identifikationsfaktor, wenn man so möchte. Ja, oder sagen wir lieber Wohlfühlfaktor. Ja, weil ich ja ein konkretes Unternehmen im Portfolio habe und nicht einen relativ anonymen Fonds, zu dem ich ja keinerlei Bezug habe. Und natürlich, wenn ich dann eben Unternehmen habe, die auch noch geführt werden von einem Team oder einer Einzelperson mit einer hohen Strahlkraft, dann setze ich mich auch ein bisschen deren Sonnenstrahlen aus, die sie emittieren, indem ich dann eben auch Anteile an dem Wertpapier halte. Und sicherlich ist Apple da das Paradebeispiel, ne, in den letzten 20 Jahren zumindest, 15 Jahren, wenn man so will, ja.
Ja, ich würde das nochmal kurz ergänzen, denn ich finde, ein wesentlicher Vorteil bei Einzelwerten ist, und das ist auch einer der Gründe, warum ich zunächst mit Einzelwerten angefangen habe, ist einfach, dass man die Einkommensstrategie mit Hochdividendenwerten und anderen ausschüttungsstarken Geldanlagen einfach am besten anhand der Einzelwerte versteht. Also wenn ich beispielsweise einen Fonds mit Options- und Dividendenstrategie habe, da versteht man ja teilweise, zumindest als Anfänger, als Einsteiger, versteht man es dann nicht, wie Ausschüttungen generiert werden. Und da ist es dann doch ganz schön, vielleicht mal eine Coca-Cola-Aktie zu haben. Die verdienen Geld, die generieren Gewinne und schütten einen Teil davon an Anleger aus. Das ist total gut verständlich und auch sehr transparent. Das ist, finde ich, ein großer, großer Vorteil und natürlich die zielgenaue Portfoliosteuerung. Aber ich finde, Einzelwerte haben auch wesentliche Nachteile, insbesondere für Anleger, die die Strategie dann noch ein bisschen professionalisieren wollen.
Aber hallo, und in erster Linie, und das ist immer so ein mahnendes Beispiel, das war halt meine Investition in Allied Capital, was bisher mir den größten Verlust jemals eingebracht hat. Ja, im Zuge der Weltfinanzkrise standen die dann mit dem Rücken an der Wand und wurden dann von Iris Capital aufgekauft, so notaufgekauft. War halt auch eine Business Development Company. Jetzt nach unserem Schema eigentlich eine Sammelanlage, aber da hat man eben auch gesehen, dass so ein Management, deswegen bin ich auch immer gerade bei den BDCs so ein bisschen am Schwanken, ne, dass so eine Managemententscheidung, in dem Fall war es eben eine einzige Portfolioentscheidung letztendlich, denen das Genick gebrochen hat. Ja, und diese Einzelwertrisiken sind halt letztlich, muss man sagen, unkalkulierbar. Ja, und nicht nur für Privatanleger, sondern für viele institutionelle Anleger sind Unternehmen letztendlich ja auch immer ein Stück weit eine Blackbox. Ja, also Unsicherheit bleibt dort, ein Pleiterisiko gibt es dort immer. Und das kann ich halt wiederum nur umgehen, wenn ich eben selber diversifiziere, was ja aus Einkommenssicht ja dann auch absolut zweckmäßig ist. Und dann komme ich halt wieder in die Schiene rein, wie viel Zeit möchte ich da investieren? Ja, wie umfangreich soll der Rechercheprozess sein? Und wie aufwendig später die Depotverwaltung? Ja. Ich habe mich mal mit einem Leser bzw. Hörer unterhalten und der hat im Prinzip seinen eigenen Fonds aufgebaut mit 360, über 360 Titel war es, ich konnte es kaum glauben. Das ist dann schon natürlich eine Menge Holz und da den Überblick zu behalten, ja, und das Ganze zu verwalten, das ist dann schon sehr, sehr aufwendig. Also mir persönlich wäre es zu aufwendig und ja, daher machen bei mir auch Einzelwerte einen kleinen Anteil aus, beziehungsweise den Anteil, den ich nicht über Sammelanlagen abdecken kann. Und ansonsten überwiegen da aus meiner Sicht eben dann doch unterm Strich die Vorteile der Sammelanlage. Aber vielleicht hast du ja noch ergänzende Nachteile eines Einzelwerts.
Ja, ich würde dir erstmal recht geben, dass dass der laufende Aufwand erstmal, finde ich, sehr, also schwierig kalkulierbar ist. Und gerade wenn man sich so ein Einzelwertdepot neu entwirft, dann unterschätzt man das vielleicht, weil ich meine, wenn man sich's entwirft, dann nimmt man ja immer nur Titel, die in den letzten Jahren halbwegs gut gelaufen sind. Aber einfach aus dem Grund, weil man ja breit streuen muss, hat man garantiert irgendwann mal Titel, die Probleme machen, die schlecht laufen, die ihre Dividenden kürzen. Und dann kommen halt die Fragen, was mache ich damit? Soll ich verkaufen? Soll ich dabei bleiben? Und ich möchte mich ehrlich gesagt gar nicht mit solchen Fragen beschäftigen. Ich möchte da nicht irgendwelche Kleinstpositionen austauschen. Das würde dann natürlich auch zu, sag ich mal, schwer kalkulierbaren laufenden Kosten führen. Also ein Einzelwertedepot ist ja nicht ohne laufende Kosten. Es sind bloß, ja, sag ich mal, nicht ganz so klare Kosten wie beim Sammelanlagendepot. Wenn ich jetzt aber laufend trade, dann entstehen möglicherweise sogar höhere Kosten. Weiß man natürlich nicht. Aber auch deshalb, weil es ja früher oder später mal Probleme geben wird bei einzelnen Werten, finde ich es bei Einzelwerte-Depots unerlässlich, sich da ganz klare Einstiegs- und Ausstiegsregeln zu setzen. Und da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, die meisten Anleger, zu denen ich zumindest Kontakt habe, die haben das nicht. Die haben keine klaren Ein- und Ausstiegsregeln. Und daraus können, sag ich mal, nicht nur finanzielle Probleme entstehen, sondern eben auch psychische Belastungen, wenn man irgendwelche Krücken mit sich rumschleppt, man weiß nicht, was man damit machen soll. Also da gehört schon, finde ich, ja, gute Selbstkontrolle dazu, ein gutes Regelwerk und ja, die Diversifikation, wenn sie wirklich gut sein soll, ist auch sehr aufwendig in Planung und Umsetzung. Und ich denke ja immer so in größeren Dimensionen. Also ich versuche ein Portfolio immer so zu denken, dass man es mit sechs oder auch siebenstelligen Summen umsetzen kann, ohne zu hohe Risiken einzugehen. Und das heißt eben mindestens 100 Einzelwerte. Und das ist, finde ich, schon auch ein nicht zu verachtender Aufwand, sich da 100 Titel mindestens rauszusuchen. Und ja, gerade für den Einstieg vielleicht auch eine Hürde. Und ja, da sind wir jetzt auch schon bei der Frage, was eignet sich denn für wen? Also für wen eignen sich denn eher Einzelwerte und für wen denn eher Sammelanlagen? Was meinst du, Luis?
Ja, vorher noch eine Ergänzung, weil du einen ganz wichtigen Punkt genannt hast, nämlich letztendlich den Seelenfrieden. Und da habe ich mich nochmal jetzt genau ein Jahr zurück erinnert, ja, als die Kurse dermaßen in den Keller rauschten. Natürlich war das kein schönes Gefühl, aber es war durchaus erträglich. Jetzt nicht nur, weil es jetzt nicht der erste Crash war, den ich mitgemacht habe, sondern auch tatsächlich in dem Bewusstsein, ja, dass ich ein Portfolio habe, das größtenteils eben mit Sammelanlagen bestückt ist. Ja, hätte ich da jetzt 10 Einzelwerte, wäre ich vermutlich deutlich unruhiger gewesen und hätte mir deutlich mehr Sorgen gemacht, ne, weil der Ausfall eines Werts, das sind dann schon mal eben, bei einer Gleichgewichtung sind dann eben 10% und die muss ich dann erstmal wieder reinholen mit den anderen, um diesen Verlust auszugleichen, ne? Und insofern tragen Sammelanlagen auch ein Stück weit zum Seelenfrieden bei, meines Erachtens. Ja, gerade halt bei Einkommensinvestoren, also gerade wenn es mir darauf ankommt, dem klassischen Income Investing folgend eben ein bestimmtes Einkommensniveau, ja, zu erreichen und zu halten. Und damit sind wir auch bei dem Punkt, für wen eignen sich Sammelanlagen eben, ja, sowieso erstmal grundsätzlich für diejenigen, die möglichst maximal streuen wollen mit möglichst wenig Wert beziehungsweise mit einer Anzahl von Titeln im Portfolio, die dann eben noch zu verwalten sind und ja, die dann auch noch nach wie vor ruhig schlafen können in dem Bewusstsein, ja, also die mit dem Sammelanlagenportfolio bin ich da gut aufgestellt.
Ich habe mir auch noch mal Gedanken gemacht, wenn ich jetzt gefragt werden würde, was ich da antworten würde, für wen was geeignet ist. Und ich finde, wirklich Einzelwerte sind für Einsteiger vielleicht auch mit kleinem Geld wirklich was Tolles, um einfach mal das Konzept zu verstehen. Ich habe hier meine, was weiß ich, Coca-Cola-Aktie oder meine IBM-Aktie. Die verdienen so und so Geld. Man kann sich die Produkte und Dienstleistungen ansehen. Und man versteht erstmal die Mechanik der Einkommensstrategie, was sehr wichtig ist. Außerdem sind meiner Meinung nach Einzelwerte für Anleger interessant, die dann über hohe sechsstellige oder siebenstellige Vermögen verfügen und auch bereit sind, sehr viel Zeit zu investieren. Da ist es meiner Meinung nach auch interessant. Also wenn ich jetzt Privatier bin mit siebenstelligem Vermögen, da kann ich es mir schon vorstellen, dass das auch Spaß macht, 200 Einzelwerte zu überprüfen und den eigenen Fonds zu verwalten. Aber da die meisten Zuhörer doch noch berufstätig sind in der einen oder anderen Form, ja, ist das dann doch meistens besser geeignet, auf Sammelanlagen zu setzen. Und ja, da kommen wir auch zu den Sammelanlagen, für wen ich die für geeignet halte, und das sind meiner Meinung nach alle fortgeschrittene Einkommensinvestoren, die die Strategie verstanden haben, die Wert auf eine hohe Diversifikation legen, weil das einfach eine der wichtigsten Sachen für Einkommensinvestoren ist. Und so eine Sammelanlagenstrategie ist auch wirklich unabhängig von der Vermögenssituation umsetzbar. Also ob es jetzt um den 100-Euro-Sparplan oder 25-Euro-Sparplan geht oder ob man siebenstellige Summen anlegen will, das ist gleich. Das kann man beides sehr schön mit Sammelanlagen machen. Und meiner Meinung nach ist es auch wirklich eine tolle Möglichkeit für Berufstätige, um nebenbei einfach einkommensorientiert zu investieren. So, die Zeit ist ja fortgeschritten, Luis. Und bevor wir jetzt zu den Hochdividendenwerten des Monats kommen, können wir noch mal kurz sagen, wie wir denn entsprechende Titel nutzen?
Ja, aber gerne doch. Ich persönlich verfolge hier eine Mischstrategie. Das heißt, die Basis meines Einkommensportfolios bilden tatsächlich Sammelanlagen, eine ordentliche Mischung aus sowohl Closed-End Funds als auch ETFs, ja, um hier ja sowohl die Vorteile der einen als auch der anderen, ja, mitzunehmen, ja, auf der einen Seite eben möglichst günstig ganze Branchen beispielsweise abzudecken, ja, auf der anderen Seite eben die Möglichkeit auch mit Disagio aufzustocken, das heißt die berühmten $100 für 90 eben zu kaufen, ja, und das eben im Rahmen eines, ja, Weltansatzes, sprich möglichst viele Regionen, Branchen, Instrumente, ja, und Währungsräume abgedeckt. So, und mein gesamter defensiver Portfolioanteil, der besteht eben aktuell aus gedeckten Preferred Shares, hatten wir uns ja vorhin auch unterhalten. Die kann man ja durchaus auch den Sammelanlagen zuordnen. Einzelwerte machen tatsächlich bei mir einen Anteil von unter 25% aus und dienen dazu, wirklich hier und da nochmal Schwerpunkte zu setzen, die ich über Sammelanlagen entweder nicht setzen kann. Ein Beispiel wären hier die von dir auch angesprochenen Royalty Trusts, ja, oder aber, wo ich der Meinung bin, ja, das sind interessante Werte, die ja durchaus auch einen, ja, Defensivcharakter bisweilen haben, der prima als Ergänzung zum Portfolio passt, wie beispielsweise, ja, Versorger oder Infrastrukturunternehmen. Ja, und ja, das ist so meine Grundausrichtung. Und im Regelwerk, wie du es ja auch hast, ist bei mir, dass ich auch dann einen Maximalanteil für Einzelwerte festgelegt, ja, um hier eben nicht zu viele Einzel- bzw. Managementrisiken ins Portfolio zu holen. Und zudem ist ja auch der Bereich Einzelwerte selber nochmal gestreut. Das heißt, das sind hier nochmal 12 Stück, die ich als Ergänzung mit dabei habe. Ja, auch nochmal aus wirklich verschiedenen Branchen und Ländern bunt gemischt. Und von daher ist auch nochmal dem Diversifikationsgedanken Genüge getan. So, wie sieht es bei dir aus?
Ja, in meinem aktuellen Zielportfolio sind 28 Titel enthalten und mit diesen 28 Titeln investiere ich 99% des Kapitals in Sammelanlagen und 1% in alternative Anlagen. Und zu den 28 Titeln gehören 7% ETFs, machen 7% ETFs aus, 5% Holdings und 88% Closed End Funds. Also ich denke, da merkt man, dass ich auch in gewisser Weise für das Instrument der Closed End Funds brenne. Dass ich keine Einzelwerte halte, liegt einfach, ich denke auch zum großen Teil daran, dass ich mich vor diesen psychischen, ja, Gedanken, ach, psychische Gedanken, das klingt schon wieder komisch, dass ich mich vor diesen Schwierigkeiten fürchte, wenn man dort dann einen Einzelwert hat, der mal schlecht läuft. Was macht man damit? Ich kenne ja diese Gedanken und das ist, finde ich, gar nicht schön. Das möchte ich einfach vermeiden und ich schlafe dann doch mit Sammelanlagen deutlich besser. Ja, das war's an dieser Stelle mit meiner Nutzung der entsprechenden Titel.
Dann, Anton, schlage ich vor, machen wir an der Stelle den Sack zu. Ich denke, wir haben noch Anknüpfungspunkte für weitere Folgen, insbesondere das Thema alternative Anlagen klang sehr interessant. Dann gehen wir zu den Hochdividendenwerten des Monats über. Und da bin ich ja mal gespannt, wie immer, Anton, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Ja, wie ich es ja gerade schon angesprochen habe, arbeite ich ja mit einem Zielportfolio. Also ich entwerfe in Excel ein Portfolio, wie es mal aussehen soll, mit den entsprechenden Wertpapieren und den Gewichtungen, damit ich mal, sage ich mal, so ein Konstrukt habe, an dem ich mich dann bei den Handelsaktivitäten langhangeln kann. Natürlich schafft man es nie perfekt umzusetzen, aber ja, zumindest sollte dann das, zumindest möchte ich, dass das Zielkonstrukt stimmt, weil wie will man irgendwo an einem sinnvollen Punkt ankommen, wenn man sich keine richtige Zielsetzung setzt? Und bei der aktuellen Überarbeitung habe ich mich für einen neuen Closed End Fund entschieden, den ich jetzt zwar noch nicht im Depot habe, den ich aber sobald der Titel wieder passend bewertet ist, den ich mir da kaufen möchte. Und deswegen dachte ich, stelle ich den heute einfach direkt mal vor, ja, um einfach hier die Hörer daran zu beteiligen, was ich mir auch ja tagtäglich für Gedanken mache. Und ja, mein Hochdividendenwert des Monats ist der BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust. Ich glaube, das ist der längste Name eines Hochdividendenwerts in unserem Podcast. Der Fonds ist tatsächlich sehr interessant konzipiert, denn das Management verfolgt eine Mischstrategie, um Erträge bzw. Ausschüttungen zu generieren. Heißt, man setzt eben nicht nur auf Dividenden oder nicht nur auf Zinsen oder nicht nur auf Kursgewinne, die man ausschütten möchte, sondern das Management versucht, die Dividendenstrategie, die Realisierung von Kursgewinnen und die Covered Call Strategie miteinander bei diesem Fonds zu verbinden. Und dabei sollen rund ein Drittel jeweils die Ansätze dann an den Ausschüttungen ausmachen. Also an der Stelle auch über verschiedene Einkommensstrategien diversifiziert. Der Titel finde ich ganz spannend. Aber kommen wir mal zu den harten Fakten. Es handelt sich bei diesem BlackRock Closed End Fund um einen US-amerikanischen Fonds, der im Jahr 2011 aufgelegt wurde. Fokus liegt auf Aktien mit Schwerpunkt Versorgerwerten. Also rund 50% des Portfolios machen Versorgerwerte aus. Diese Versorgeraktien stammen interessanterweise nicht nur aus den Vereinigten Staaten, sondern aus der ganzen Welt. Das ist, weil es sich um keine klassischen Hochdividendenaktien im Portfolio handelt. Auch quellensteuerlich unproblematisch und die Replikation ist selbstverständlich physisch. Insgesamt ist der Fonds sehr breit diversifiziert mit über 270 Einzelwerten, also das mal zum Thema sehr breit streuen mit wenigen Titeln, mit wenigen Sammelanlagen. Und ja, das Bruttovermögen des Fonds liegt aktuell bei 453 Millionen US-Dollar bei einem Börsenwert von 456 Millionen US-Dollar. Und da der Fonds nicht gehebelt ist, was meiner Meinung nach auch ein toller Vorteil ist, wird der Fonds aktuell leider mit einem leichten Aufschlag mit 0,6% meine ich gehandelt. Also ungefähr fair bewertet. Ich warte aber wirklich lieber, bis so ein Titel komplett bei Null Aufschlag ist oder am besten einen Abschlag hat. Gesamtkostenquote liegt bei 1,1%, ist jetzt im Vergleich zu einem Standard-ETF jetzt relativ teuer, aber ein Standard-ETF hat ganz sicher nicht so eine Kombination der Einkommensstrategien. Und ja, das spannende Konzept der verschiedenen Einkommensstrategien schlägt sich auch in einer sehr stabilen Ausschüttungshistorie nieder. Also gezahlt wird monatlich und jede Dividende seit Fondsauflage war gleich hoch. Es gab eine kleine Sonderdividende, aber ansonsten wurden die Ausschüttungen nie gekürzt. Dividendenrendite liegt aktuell bei knapp 6%, bei 5,97, um genau zu sein. Ausschüttungsquote des Closed-End-Funds, auch immer ganz wichtig, dass nachhaltig gezahlt wird, liegt bei 44,89% in Bezug auf den Nettoinventargewinn, in Bezug auf den Nettoinventarwert Zugewinn. Also was hat man an Mehrwert nach Kosten generiert im Fonds? Und davon wurden im Jahr 2020 eben rund 45% ausgeschüttet. Die Steigerungsrate der Zahlungen lag, wie bereits angesprochen, bei Null, weil die Zahlungen immer stabil waren. Verschuldungsquote Null hatte ich auch schon erwähnt. Und ja, Kursentwicklung war auch sehr erfreulich, denn zusätzlich zu den regelmäßigen hohen Ausschüttungen gab es kontinuierliche Kurszuwächse und aktuell befindet sich der Fonds sogar trotz Corona-Crash auf einem All-Time-High. Maximale Kursverlust lag bei 37%, aber das ist eben auch eine Besonderheit der Closed-End-Funds, dass dort der Kurs etwas stärker schwankt als der Net Asset Value. Dennoch habe ich an diesem Punkt eine gelbe Ampel gewesen, weil 37% ist dann doch für einen Versorgerfonds eine relativ große Schwankungsbreite, insbesondere weil es den Fonds noch nicht vor der Finanzkrise gab. In Summe bin ich von dem Titel wirklich sehr begeistert. Keine Schulden, sehr stabile Ausschüttungen, eine Mischeinkommensstrategie. Für mich wirklich ein tolles Konstrukt und laut Cash-Ampel hat der Fonds von mir 9 von 10 Eiern erhalten. Steigerungsrate und Maximalverlust sind bei mir gelb. Und eine kleine Anmerkung habe ich noch. Die Gesamtrendite seit Auflage lag bei 9,5% pro Jahr, also auch eine meiner Meinung nach ordentliche Rendite bei einem ungehebelten Fonds, der auf Versorgerwerte setzt und jetzt nicht auf Technologieaktien. Und handelbar, falls man es möchte, ist der Titel über das Kürzel BUI an der New Yorker Börse. Und jetzt zu dir, Luis. Was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, Anton, vielen Dank für die Vorstellung. Das klang wirklich sehr interessant. Den Titel kannte ich auch noch nicht. Ja, da wir heute über Sammelanlagen gesprochen haben, natürlich mit im Schwerpunkt, habe ich natürlich auch eine solche ausgewählt. Wer hätte es gedacht? Ich bin ja auch froh, dass wir mal dasselbe Instrument haben, nämlich ebenfalls einen Closed End Fund. Ich habe mir ursprünglich überlegt, als Ausgangsfrage, naja, für was für ein Wertpapier würdest du dich entscheiden, wenn du ausschließlich einen einzigen ausschüttungsorientierten Titel erwerben und halten dürftest? Ja, also eine einzige Anlage. Und da fiel mein Blick zunächst auf den Global X Super Dividend Alternatives ETF, weil der halt tatsächlich in diesem ganzen Spektrum wildert, querbeet, in dem ich mich ja nun doch im Schwerpunkt bewege, also Real Estate Investment Trust, die BDCs, die wir hier schon angesprochen haben, aber auch Master Limited Partnerships, Aktiengesellschaften, Infrastruktur etc. pp. Allerdings halt ist das ein ETF, der nach MiFID II-Richtlinien nicht erworben werden kann, so ohne weiteres, und für den es auch, so wie ich das gesehen habe, keine Optionen gibt, über die man sich den Titel andienen lassen kann. Deswegen habe ich das mal außen vor gelassen und mir eine Alternative gesucht. Und das ist der Carla Moss Strategic Total Return Fund. Der wird unter dem Kürzel CSQ an der Nasdaq gehandelt. Und den gibt es mittlerweile schon seit 17 Jahren. Ja, und trotz der kontinuierlich recht hohen Ausschüttungen, ja, notiert er auch über dem Ausgabepreis, was nicht so ganz selbstverständlich ist, weil wir wirklich zwei ganz schwere Einschnitte hatten in der Zeit, nämlich einmal die Weltfinanzkrise und eben einmal den Shutdown-Crash im vergangenen Jahr. Im letzten Jahr hat der Fonds ein Drittel seines Werts verloren, in der Weltfinanzkrise allerdings 62%. Also da ging schon ordentlich runter und da brauchten die Anleger einen langen Atem, um da wieder rauszukommen. Naja, was macht den Fonds so besonders? Na, eben auch der recht umfassende Ansatz. Ja, so machen eben Aktien 57% des Portfolios aus. Dazu kommen allerdings noch dann Wandelanleihen, ja, Unternehmensanleihen und auch Preferred Shares beispielsweise, also dass ich hier schon eine ganz schöne Durchmischung habe unterschiedlicher Instrumente. Die Industrieverteilung im Bereich der Aktien ist auch ja gut durchmischt und das Fondsmanagement war insofern clever. Die haben recht frühzeitig auch einen Schwerpunkt gebildet im informationstechnischen Sektor, der bei den Aktien 22% ausmacht. Ja, und da haben natürlich sehr profitiert. Und wenn man sich eben die Top 10 Aktien anguckt, ja, da sind halt eben die großen digitalen Gewinner mit dabei. Ja, Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet sowie Facebook auf den vorderen Plätzen. Ja, die Ausschüttungsrendite beträgt aktuell 7,2%. Heißt natürlich auch, dass angesichts der Investitionen ja hier auch immer ein Stück weit Gewinne mit ausgeschüttet werden. Also Anton, das, was du vorhin erläutert hast, ja, dass ich im Prinzip ja bei guten Zeiten automatische Verkäufe darüber eben Einnahmen generiere, beziehungsweise Gewinne generiere, die ich dann nach und nach eben auch ausschütte. Ja, aktueller Marktpreis 16,33 US-Dollar. Der Net Asset Value, also Netto Inventarwert, liegt bei 16,22 $. Das heißt, wir haben einen klitzekleinen Aufschlag von 0,68%. Verwaltet werden aktuell über 3,5 Milliarden US-Dollar. Also es ist schon ein ganz ordentliches Schlachtschiff. Ja, kleiner Wermutstropfen ist dann doch der Hebel, der eingesetzt wird. Hier nutzt die Gesellschaft 24% Fremdkapital, ist noch akzeptabel. Ich meine, als Closed End Fund unterliegen die dann sowieso einer Restriktion und dürfen hier bis zu maximal einem Drittel hochgehen, haben dementsprechend momentan eine Debt Coverage Ratio, also Schuldendeckungsquote von 432%. Das ist recht üppig. Das geht also noch. Ja, interessant auch die Dividendenhistorie, denn seit 2010, also im Prinzip seit der ausgestandenen Weltfinanzkrise, wurde die Dividende nie ausgesetzt bzw. gekürzt. Im Gegenteil, es gab sogar noch die ein oder andere Steigerung. Ja, von daher meiner Meinung nach so ein möglicher solider Basiswert, der ja viele Bereiche großräumig abdeckt. In Summe gibt es von mir 7 von 10 goldene Eier legende Gänse. Es gibt Punktabzüge einmal, ja, für doch den klaren Schwerpunkt USA. Ja, der ist mit 90% dann doch halt sehr stark. Ja, zudem der angesprochene Hebel und der dritte Punkt, ja, ein Tick mehr Streuung hätte ich mir auch gewünscht. Ja, beispielsweise eben gezielt solche Sachen wie BDCs oder auch Infrastrukturanlagen, also Da geht noch was, was Streuung angeht. Aber ja, als so Second Best Lösung in Anführungsstrichen, ja, eine solide Wahl.
Ich habe mich ja tatsächlich sehr gefreut, dass du diesen Titel ausgewählt hattest. Ich habe genau diesen Fonds vor gut 2 Jahren mal meinem Opa, meinem Großvater ans Herz gelegt und der hat sich dafür auch begeistern können und ja, konnte stattliche Kursgewinne und hohe Ausschüttungen damit erzielen. Also von daher finde ich das auch ja, eine spannende Lösung.
Ja, guter Mann, dein Opa.
Gut, dann machen wir einen Haken hinter heute.
Genau, mach mal einen Haken hinter mit der üblichen Belehrung. Wir haben eine Fülle von Wertpapieren heute auch namentlich genannt und mittlerweile sollte eben klar sein, ja, dass die Investition bis hin zum Totalausfall führen kann. Und ja, wir in der Hinsicht auch keine Haftung für die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen übernehmen. Ja, und zudem, auch das haben wir ja mehrfach betont, sind wir selber engagiert in dem einen oder anderen genannten Wert und von daher können Interessenskonflikte nicht ausgeschlossen werden. Und zu guter Letzt, wie immer, unsere Aussagen dienen rein der Information und sind keine Anlageempfehlung. So, und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, freuen wir uns über jede Rückmeldung. Und hierzu gerne einfach die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge nutzen oder schreibt uns einfach eine E-Mail an einkommensinvestoren@nurbaresistwahres.de. Das war's. Im April steht noch an die Invest Digital. Leider, leider, leider nicht vor Ort in Stuttgart, sondern eben als reine Online-Veranstaltung am 23. 24. April. Und ja, der eine oder andere findet vielleicht den Weg dahin einfach über eine gängige Suchmaschine Invest Digital 2021. Und ja, vielleicht sehen wir dann uns zumindest virtuell. In dem Sinne, das war's für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude beim Ausschüttungen, Vereinnahmen. Euer Anton.